Okay, Psalm 37 sind wir jetzt. Ja, haben es ja bald geschafft, mit dem ersten Buch von Psalm. Psalm 41 ist dann der letzte, also haben wir wirklich nicht mehr viel. Da machen wir jetzt eine Pause und machen was anderes. Ich glaube, ich weiß schon was. Action. Nee, nee, nee. Vielleicht Richter. Da ist eine Menge Action. Oh ja, stimmt, wir sind schon durch Richter gegangen. Schade. Ja, ich hätte Lust, das nochmal zu machen, das Buch. Okay, aber heute Psalm 37. Ein Psalm von David, den er in seinen letzten Tagen so geschrieben hat, also als er schon älter war. Das kann man lesen im Psalm, im Vers 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen und so weiter. Also, hier ist jetzt David, der Mann Gottes, ne? So ein, der dem, wo Gott sagt, oh, das ist ein Mann nach meinem Herzen. So wünsche ich mir ein Kind, ne? Ein Mann, der durch Kriege gegangen ist, mit Riesen gekämpft hat, Löwen mit seinen Fäusten bekämpft hat und Bären, ne? So um seine Schafe zu beschützen. So ein Mann, der verfolgt wurde von seiner Familie, vom Thron gestoßen wurde fast. So ein, der sich verstecken musste, der seine schwachen Momente hatte und in Sünde war, der aber immer wieder Gott gesucht hat, so ein, immer wieder Buße getan hat, immer wieder bekannt hat und sich umgedreht hat und von seiner Sünde weg wieder gerade mit Gott weitergegangen ist. Gott belohnt das. Gott ist gnädig, so ein, wenn wir es ernst meinen, ne? Wenn wir ein demütiges Herz haben, so, dann vergibt er uns, wenn wir zu ihm kommen. Jederzeit. Und das war bei David schon so. Und bei ihm kannst du sehen, er ist wirklich, er selber ist ein geistlicher Riese geworden. Wenn du die Sprüche siehst, die Weisheit hat Salomo nicht nur von Gott, vom Heiligen Geist, sondern auch von seinem Vater. Ne? So, das kann man richtig lesen, so, dass er viel von seinem Papa hat. Und der Psalm heute hört sich fast an wie so ein Spruch. Ne? So, wie so ein Teil aus den Sprüchen. So. Und David erzählt hier, sitzt vielleicht auf seinem Lager, wer weiß wo. Und sinnt nach so und über seine Erfahrung, die er gemacht hat mit Gott. So, und hier ist so wirklich tiefe geistliche Weisheit und Erkenntnis drin. So eine Weisheit von oben, die man nur erlangen kann, wenn man sein Leben mit Gott verbracht hat. Ernsthaft. Das ist einfach schön, wie er das hier alles so zusammenfasst. Und also lass uns mal lesen. Psalm 37. Erzürn dich nicht über die Bösen. Und ereifere dich nicht über die Übeltäter, denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Also es geht hier, vielleicht ist er gerade wieder in einer Situation, wo er verfolgt wird, oder wo er Unrecht sieht, so, oder ihm Unrecht angetan wird, wie auch immer. Vielleicht ist jemand anderes in der Situation, er schreibt den Psalm deswegen. So, weil er redet ja zu irgendjemand anderen hier, ne, in den Psalmen. So. Vielleicht gibt der Geist ihm das ein für sein Volk, so damit sie von ihm lernen, so von seiner Weisheit. Weil er redet ja nicht nur, weil er die Schrift darüber nachsinnt, Tag und Nacht, so wie er es sagt, sondern weil er eine Beziehung hat mit Gott. Weil er beweisen kann, dass es stimmt, dass man Gott vertrauen kann. Gott hat sich immer wieder bewiesen in seinem Leben. Die größten Feinde wurden klein, weil Gott groß war. Ne? So, und diesem Mann, den können wir vertrauen, so, weil der musste schon härtere Wege gehen als wir. Bis jetzt, denke ich mal. Matthias kenne ich jetzt nicht so, aber so. Ne? Und er fängt an, er sagt, erzürn dich nicht über die Bösen. Ne? Ereifere dich nicht über die Übeltäter. Und wer sind diese Bösen und Übeltäter? Und ich muss nachdenken heute, ja, wer sind denn die bösen Übeltäter? Das liest man immer so und ich lese es dann oft so drüber weg. So, aber es ist wichtig, dass man das hier klären. So, die Bösen und die Übeltäter, wer ist das? So. In meinen Augen ist das Satan, ist böse und ein Übeltäter, ne? Ein Feind von mir. So. Und das, was er tut und das, was er sagt, das hasse ich, weil es Gott widerspricht. Ne? weil es zerstört und weil es Lügen sind. Sekten mag ich nicht, Irrlehrer, ne? Die Gottes Wort nehmen und im Namen Gottes alles verdrehen, weil sie nur irgendwelche Sachen rausnehmen, ne? So, und sich auf einzelne Verse stützen oder was weiß ich, so, oder Religion, ne, wo du siehst, dass Satan beimischt, so, und einfach die Leute wegbringt vom Evangelium, ne? So, du brauchst nicht nur Jesus, das Reich, kannst du auch was anderes mitnehmen, ne? So, das sind noch die Bösen, die Übeltäter. So, das sind, könnte mein Chef sein, der gemein ist zu mir oder mich betrügt. Ne? Sagt, mach Überstunden und dann kriegst du doch nicht bezahlt. In dem Moment ist er mein, ist er böse, ne? Ein Übeltäter. So, es könnte dein Dozent sein, so, der einfach, weil er deine, dich nicht mag, so ein, einfach dir eine schlechtere Note gibt, als du verdient hast. In dem Moment trifft das zu. Er ist der Böse und der Übeltäter. Ne? Und man wird da zornig, ne? Oder bitter, verletzt. So, das ist einfach logisch. Manchmal ist es meine Frau. So, ne? Oder meine Kinder. So, ich oder ich. Ne? Das ist meine Frau, ist ja klar. Ne? Ich meine, wir sind ja alles Menschen. So, aber manchmal seid ihr es. Ne? Fettnäpfchen. Es kommt irgendwas lieblos rüber, so, was mich verletzt und eigentlich gar nicht so böse gemeint ist. Ne? So, aber in dem Moment fühle ich mich vielleicht ungerecht behandelt. Oder ich tue euch weh, dann bin ich der Böse und der Übeltäter. Ne? So. Und das hier ist Weisheit, weil David erfahren hat, was wir durch Paulus erst wissen, durch Jesus. Zorn, Wut, Bitterkeit, sei, das hat nichts bei euch zu suchen. Ne? So. Die Liebe. So, gebt euch der Liebe hin. Seid lieber sanftmütig und milde und barmherzig. Ne? Gütig. Liebt eure Feinde. So, segnet und flucht nicht. Ja. Das und David hat es schon damals gewusst. Und warum? Weil er ein Leben lang Gott gesucht hat. Ja. Das können wir auch haben. Und wie wir es in Jakobus jetzt gesehen haben, ne, Gott ruft uns auf dazu, zu wachsen geistlich. Ja. Stärker zu werden, erwachsen zu werden und sicher zu sein, nicht nur zu hoffen, dass Gott gut ist oder dabei ist oder uns rausholt oder uns segnet, sondern das auch zu wissen, ne? Zu leben, zu vertrauen, zu glauben. So mit einer Überzeugung, die man nur haben kann, wenn man es wirklich sieht, obwohl es nicht da ist. Ne? Und das ist gefährlich, weil Satan kommt zu uns, in unser Leben und der will, dass wir zürnen und bitter werden. Ne? Weil er weiß, dass wir dann nicht lieben können in dem Moment, nicht segnen können, ne? So nicht Gott hören können. So. So, wir brauchen uns nicht zu erzürnen, weil wir wissen können, Gott wird diese Person richten oder dieses Ding oder was auch immer. Und ich brauche auch nicht übereifrig sein da, ne? Mich ereifern, meinen Eifer da reinsetzen in die falsche Sache, ne? Sondern ich soll meinen Eifer lieber zum Lobpreis Gottes hingeben, ne? Zu seinem Willen, so, um seinen Namen Ehre zu bringen. Von daher ist es wichtig und auch für uns jeden Tag, ne? Dass wir das als Warnung auch nehmen und als Segnung, als ein Schutzschild zu, ne? Dass wir sagen, Gott richtet und ich möchte lieber mich aufs Licht konzentrieren. So, ich möchte lieber für ihn eifrig sein. Ich möchte lieber geben, statt zu nehmen. Lieber segnen auf meinen Feind. So, ich möchte lieber bitten und Gott vertrauen. Ich gebe es ab. So. Denn sie werden schnell verdorren wie das Gras und verwelken wie das grüne Kraut. Vers 3. Vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und übe Treue. Ne? Treue in Gott. Und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das ist so wunderschön. Ich habe das vor langem den Psalm schon gelesen, habe eigentlich alles angestrichen hier. Weil es so ein wunderschöner Psalm ist. Ne? Sagt so, lass los. Anstatt du dich erzürnst über das Böse und eifrig gegen das Böse kämpfen willst, gib's doch lieber ab zum Herrn und vertraue ihm. Du achte lieber auf das Gute, tue das Gute, red das Gute, denke über das Gute nach, wohne, ne, in Gottes Gegenwart. So, mach du dein Haus bei Gott fest, sei du ein Tempel des Heiligen Geistes. Ne? Übe dich in Treue. Da fällt man hin. Beim Üben, wenn man was übt, dann kann man es noch nicht. Ne? Aber er sagt, konzentriere dich lieber darauf, treu in dem zu sein, was Gott dir gibt. Übe dich darin, treu zu sein in dem, was Gott für dich hat gerade. Ne? Und so sagt er zu uns ja auch immer wieder, Jesus, wer im Kleinen treu ist, dem werde ich über Größeres setzen. Aber das Problem ist, wir müssen erstmal treu werden in diesen kleinen Dingen. Und wer treu ist, der ist zufrieden. Der weiß, dass das wichtig ist. Der strebt nicht nach Größeren, sondern der sagt, nein, dann bin ich mit, so wie in meinem Fall, mit 5, 6 Leuten zufrieden. Letztens war ich auf dem Weihnachtsmarkt und dann kam ein anderer Pastor auf mich zu und dann, ha, Stefan und bla 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 und so, ne, Smalltalk. Und dann, und deine Gemeinde, wie sind jetzt die Gemeindezahlen schon besser geworden? Normalerweise hätte mich das sofort aufgeregt, ne, aber in dem Moment, ich weiß auch nicht, ich habe mich einfach nur gefreut. Ich habe gesagt, naja, weißt du, Zahlen sind bei uns nicht so wichtig, die Früchte, das ist das, worauf es ankommt. Ne? Und die sind zu 100% da. Und dann war er ganz ruhig und hat nachgedacht und dann haben sich unsere Wege schon getrennt, aber irgendwie dachte ich, war auch schön. Ne? Weißt du, Gott gibt uns mehr, aber zuerst müssen wir erstmal das, was wir haben, da treu sein und das lieben. Das muss erstmal funktionieren. So wie er zu den Ältesten und zu den Leitern sagt, wenn du eine Gemeinde führen möchtest und leiten willst, dann musst du zuerst deine Familie erstmal leiten. Ne? Du musst erstmal oben ein Pastor sein, ein Hirte. Dann musst du oben erstmal so mich leben. Ne? Was mich jetzt ein bisschen rot werden lässt, weil meine Frau hier mit sitzt. Aber es steht ja hier übel Treue. Ne? Und wir alle wachsen. Das ist es eben. Wer wachsen möchte und geistig reif werden möchte, der muss üben. Und das heißt, du musst dir Zeit nehmen. Das heißt, du musst dich entscheiden, Jesus zu folgen. Und du musst es dann auch tun. Oft ist es so, dass ich da sitze und sage, ich entscheide mich jetzt, einfach zu warten und still zu sein vor dir, bis du redest. Das war eine Entscheidung, die ich getroffen habe und mit allem Ernst und aller Liebe. Und ich setze mich hin und dann warte ich aber nicht. Weil ich dann nach 3 Minuten denke, du hörst nur den Froschschlag, quack, quack, und die Krille. Ne? Und dann siehst du diesen Ballen da durch deine geistliche Welt und dann denkst du, ich muss irgendwas tun. Ne? Und dann machst du die Bibel zu und sagst Amen und bist wieder im Alltag. Ne? Aber wir müssen es üben und das ist eine Entscheidung, die praktisch ist. Ne? Die Liebe ist was Praktisches. Ich kann nicht sagen, ich liebe dich und dann mache ich nicht weiter. Ne? Ich muss es beweisen. Und das muss ich üben. Und das tue ich auch, so gut wie es geht. Also Bohne, so wie Jesus gesagt hat, wer bei mir ist, in mir ist, der wird Frucht bringen. Ne? Du musst in mir bleiben, bei mir. Ich lege ein Joch auf dich, aber er ist ja der Bulle, der die Hauptkraft zieht. Ne? Er ist ja neben mir. Er sagt, folgt mir nach. Er ist immer bei mir. Er sucht Gemeinschaft. Ne? Das muss nicht nur ein Wunsch sein und unsere Hoffnung, sondern wir müssen es tun. Und es ist ja nicht schwer, weil Jesus hat alles bezahlt. Ich kann mich natürlich hinsetzen in meiner bequemlichen Fleischlichkeit und sagen, ach, aber ich bin so schwach und ach, irgendwie komme ich dir nicht näher und irgendwie redest du nicht und ach, mir fehlt das, aber irgendwie, ich wüsste doch auch nicht. Es klappt nicht. Ne? Dann ist es aber nicht Liebe. Dann ist es nicht praktisch. Dann ist Faulheit, weil man sich selber aufgibt und nicht kämpft. Ich muss sagen, nee, Satan weiche. Oder Fleisch, du bist jetzt ruhig. Ne? Man muss sich entscheiden zu sagen, oh, du bist es wert, du bist meine Liebe und ich liebe dich jetzt. Und ich bin jetzt bei dir und höre und warte. Hab deine Lust am Herrn. Und auch das ist ein Geheimnis. Und das ist auch was man üben muss. Und ein geistlich reifer Mensch, der weiß, was er in der Gemeinschaft mit Gott hat. Jemand, der Gottes Größe sieht und in der Liebe und Erkenntnis gewachsen ist, ne? Der weiß, dass, wie reich das ist und was für ein Segen, wie köstlich. Ne? Der verbringt seine Zeit gern mit Gott. Der möchte gern und sehnt sich nach mehr Zeit mit Gott. Und ist traurig, wenn man nicht zu seinen Füßen legen muss, sondern arbeiten muss oder dienen oder sonst was. Ne? Und auch das ist ein Prozess. Ne? Ich merke, dass ich immer lieber mit meiner Frau zusammen bin. Das klingt irgendwie komisch, ne? Ich weiß. Frauen werden das vielleicht gar nicht verstehen und verheiratet vielleicht auch nicht so, aber es ist ja nicht nur das Zusammensein, sondern wenn man zusammen ist, dann ist es auch das nicht das sich bemühen zu interessieren, sondern das Interesse, das da ist, diese Person noch kennenzulernen. Ne? So dieses Interesse, das man hat, wenn man liebt, so, dass man auch hören möchte, wie es geht und, ne? Und noch wartet und gespannt ist über die Details. Ne? So. Und auch an Gott, das ist was Wunderbares. Ich merke, wenn ich meine Frau hingebe und sie lieb, so, und mein Herz wird größer, weil ich übe. Ne? So, weil ich nicht zufrieden bin mit dem, was ich geben kann gerade. So, und ich merke, irgendwie wird sie wichtiger. Ne? So, und irgendwie wird die Ehe schöner und wichtiger. Ne? So, irgendwie merke ich immer mehr, es ist ein Schatz, den Gott mir da schenkt. Ne? Es ist nicht nur Last und Arbeit, ganz im Gegenteil. Eigentlich ist es Freude und Erleichterung. Ne? So, und auch so ist es mit Gott so. Ne? Wer tiefer geht mit ihm und sich entscheidet und sagt, nee, ich liebe dich, weil ich eine Beziehung mit dir habe, einen Bund, bin ich auch mit dir eingegangen. Ne? So, der wird erleben, dass da Segen rauskommt, dass das Freude ist, ne? Dass da Frieden ist so, und Kraft. David sagt, guck nicht aufs Böse, guck nicht auf die Dunkelheit, auf das Gemeine, auf das, was dich zornt, vielleicht auch, weil es gegen Gott ist oder sonst was. Ne? Nee, ganz im Gegenteil. Erkenn das, aber dann gib's ab und konzentriere dich auf Gott. Ja. Dann wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Warum? Weil ich dann bestimmt nicht für ein Auto bete, das ich nicht brauche. Oder für eine größere Wohnung oder größeres Haus, das ich nicht brauche. Ja. Oder für eine Strandhütte. Das wär's doch. So, ne? So, wäre doch schön, wenn die Neiße hier zu einem kleinen Meer wird. Ne? So, sondern du bist in Gott und du weißt, was er will und du willst doch wissen, was er will und du willst auch das tun, was er will. Du heißt das gut, was er gut heißt, weil du dich veränderst, mehr und mehr in das Bild Jesu. So, von daher bittest du auch mehr in seinem Willen, automatisch, weil du mehr und mehr seine Gedanken hast und sein Herz. So mehr und mehr siehst, wie kostbar das ist. So. Vers 5. Befiehl dem Herrn deine Wege, und das Befehlen heißt nicht, also du tust jetzt, was ich will den Weg gehen oder sonst was. Ne? Du machst jetzt, was ich sage, sondern du legst dich zu ihm hin und du sagst, mein Weg ist dein Weg und jetzt offenbar dich da drin. Ne? Weil ich möchte dir nachfolgen. So. Und vertraue auf ihn, so wird er es vollbringen. Und das ist so schön, oder? So ein altes Tier zeigt, entweder kämpfen wir um unser geistliches Leben, um unser Wachstum, um unser Alltag oder sonst was und wir mühen uns und wir quälen uns. Oder wir geben es Gott und wir vertrauen ihm, dass er einen guten Plan hat und für alles sorgt. Ja. Wer ihm vertraut und wer vertraut, dass er groß ist, so das weise. Weil der erwartet, dass Gott das tut. Der weiß, dass Gott das tut. Ne? Und das ist doch so schön, oder? So viele Lasten, die ich haben hätte, so, ne? Die mich überhaupt nicht mehr stören. So, ich mache mir keine Sorgen um Geld, um Rente, um meine Kinder, um unsere Schwangerschaft. So brauche ich nicht. So, warum sollte ich? Selbst wenn Gott mir Dinge wegnehmen würde, wüsste ich, dass ich ihm vertrauen kann. Dass es nicht als Strafe ist, sondern dass es im Endeffekt gut ist. Ne? Also selbst da, wenn Dinge nicht klappen oder meine Pläne nicht funktionieren, kann ich vertrauen, dass Gott einen besseren Plan hat. Ne? Weil nichts, was wir tun, dient zum Bösen, sondern zum Guten, sagt er. Ne? Alles dient zum Guten, so was wir tun, wenn wir in ihm sind. So. Also können wir vertrauen, das ist so schön. Vers 6. Ja, er wird deine Gerechtigkeit aufgehen lassen, wie das Licht. Und dein Recht wie den hellen Mittag. Und das ist doch schön. Wir können, wenn wir uns bestraft fühlen oder unberecht behandelt oder sonst wie, Verlust erleiden oder sonst was, so, wir können wissen, wenn wir ihm vertrauen, unsere Gerechtigkeit, die müssen wir nicht suchen oder dafür kämpfen, sondern er wird unsere Gerechtigkeit schon geben. Er wird uns Recht sprechen. Irgendwann, so ein vielleicht gleich, vielleicht hier nie, sondern erst oben, aber irgendwann spricht er Recht. bringt er alles ans Licht. Irgendwann wird mein Recht wie ein heller Mittag sein. Vers 7. Das habe ich mir irgendwann mal hier vorne auf meine Bibel geschrieben. Ist für mich: Halte still dem Herrn und warte auf ihn. Keine Ahnung, ich will irgendwas machen. Ne? Aber stillhalten, das bedeutet, dass ich mich selber stillhalten muss. Das heißt, ich muss mich zwingen, dazu zu warten. Nichts zu tun, still zu sein, Klappe zu halten. Ne? Meine Gedanken nicht schweifen zu lassen, sondern zu sagen, nein. Ich bin still und warte auf den Herrn. Ich erwarte, dass er redet. Und das ist ein Geheimnis. Ne? Und wie oft ist es so, dass wir ins Gebet gehen und vielleicht denken wir sogar an Gott, ne, und wir beten das, aber dann sagen wir Amen und gehen, ne, von diesem heiligen Platz. Anstatt still zu sein und zu warten und zu vertrauen, dass er redet. Ja. Und wieder das Gleiche, mach's nicht selbst, sondern lass es Gott machen. Das ist eine Weisheit, die David gelernt hat. Das ist eine Weisheit, die wir im Neuen Testament überall finden. Vertraut mir, werft alles auf mich, ich bin schon bemüht, ich mache das für euch. Ihr schaut nun nach oben, auf den Weg, auf das Ziel. Ne? Halte still und warte auf ihn. Erzürne dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn, lass dein Grimm, erzürne dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Und ich sehe das in meinem Herzen. Ne? Wenn ich mich aufrege über irgendwas, und es kann auch was Heiliges sein, ne? Ich bin nicht Jesus, der in irgendeinen Tempel reingehen kann mit der Peitsche und alles umhiebe und sage, das ist ein Bethaus. Ne? Ich bin nicht Jesus. Jesus ist der, der mit der Peitsche reingeht. Die Jünger waren da und standen da und sagten, du siehst doch nie wieder, dass die Jünger in den Tempel reingegangen sind. Und immer was umgeschmissen haben. Ne? Die haben ja weitergemacht, die Pharisäer. Das ist nicht unsere Aufgabe. Gott macht das. Und er kommt auch in die Herzen rein, bei jedem von uns, mit der Peitsche manchmal, und züchtigt. Räumt auf und erinnert uns dran, was unser Haus wirklich ist. Ein Tempel des Heiligen Geistes. Ein Haus, das beten soll. Das alles. Und was heißt es zu beten? Ein Bethaus? Wenn ich bete, mache ich nichts. Das Einzige, was ich mache, ist, alles zu Gott bringen und zuzuschauen, was er denn daraus macht. Das ist ein Bethaus. Jemand, der sagt, ich erhebe dich, denn du bist ein großer Gott. Mach. Lass mich deine Wunder sehen und benutze mich, wenn du willst. Ne? Ein Bethaus. Gottes Macht. Gottes Arbeit. Im Geist angefangen, im Fleisch verendet. Das möchte ich nicht. Für unsere Gemeinde nicht und auch für mich persönlich. Der Geist muss es machen. Gott. Also, ist doch schön, ich darf abstehen vom Zorn. Von all dem, was mich grämt. Von all dem, was mich ärgert. Und so warte ich und ich gebe es Gott und ich warte. Und wenn er mein Leben spricht und sagt, jetzt geh zu der Person oder geh dorthin und versuche mal nicht zu sein, ein Zeugnis zu bringen, dann gehe ich dorthin, aber nicht mit Wut oder Hass oder mit einer hohen Nase, obwohl ich ja auch ein Sünder bin, sondern ich gehe in Demut dorthin mit Liebe, weil ich vorbereitet bin. Und ich weiß, was ich sagen muss. Oder Gott kommt zu mir ins Gebet, gibt mir Frieden und sagt, ich mach das. Er möchte, dass wir Frieden haben und Frieden sind. Ist so wichtig. Und wer sich dagegen sträubt, der ist nah, weil Satan auf den Leim geht. Weil er verblendet ist. Und es ist wichtig, dass wir uns ermahnen lassen durch Gottes Wort. Dass wir das ernst nehmen und sehen, wie wichtig und nötig wir das haben, weil es uns sonst kaputt macht. Erzürn dich nicht über den, dessen Weg gelingt, über den Mann, der Arglist übt. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm. Erzürn dich nicht, es entsteht nur Böses daraus. Und wir wollen gute Früchte haben. Und jetzt geht's schneller. Das war der wichtigste Teil. Denn die Übeltäter werden ausgerottet. Die aber auf den Herrn harren, die werden das Land erben. Ist doch schön, oder? Gott macht, was er will und er macht's gut. Nur noch eine kurze Zeit, so wird der Gottlose nicht mehr sein. Und wenn du dich nach seiner Wohnung erkundigst, ja, dann ist er nicht mehr da. Aber die Sanftmütigen, die werden das Land erben, hat Jesus auch gesagt. Ne? Und sich großen Friedens erfreuen. Jesus hat uns berufen, hat gesagt, glückselig sind die Sanftmütigen, die mögen, die geben, die ertragen können. Der Gottlose heckt Pläne aus gegen den Gerechten. Ja, und wer ist dieser Gottlose, der Pläne ausheckt und knoscht gegen ihn mit den Zähnen? Und er ist da wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das zeigt schon, dass er das Satan sucht. Und je reifer man ist, so desto mehr steht man in der Gefahr, in der Versuchung. Guck dir Jesus an. Und Jesus ist der Stärkste von uns allen. Er lässt sich taufen und der Heilige Geist schickt ihn 40 Tage lang in die Wüste, um versucht zu werden, um zu beweisen, wer er ist. Und Jesus ist da in der Wüste und gucke, Satan kommt. Und hier ist den Stein, also mach ihn zu Brot und dann isst ihn, kannst du. Und Jesus kommt mit Gottes Wort, mit der Wahrheit. Und dann siehst du Satan, wie er mit Gottes Wort kommt. Steht doch drin. Auch nur ein Vers. Aus dem Kontext rausgerissen. Und das ist eben das Schöne. Jesus kennt nicht nur einzelne Verse, sondern Jesus kennt Gottes Wort, die ganze Wahrheit. Weil er das Wort auch ist. Und genauso ist es für uns wichtig, dass wir nicht nur Verse auswendig lernen, sondern Zeit verbringen in der Wahrheit, in Gottes Wort. Damit wir einen Überblick über das Ganze kriegen. Sodass wir den Kontext wissen. Jesus stand da und er wusste den Kontext von Gottes Herz und sein Denken. Er wusste genau, ja, das ist Gottes Wort. Aber das würde mich total zur Sünde verführen. Weil das passt nicht mit dem überein, was Gott sonst sagt. Und er kommt und er antwortet. Und er siegt. Und am Ende siehst du dann Jesus oben. Die Schätze der Welt. Und die Reichtümer, alle Macht gehört dir, all die Frauen, du kannst machen und tun, was du willst. Und da kommt dann das wahre Herz von Satan raus. So, was er eigentlich will. Du musst nur mich anbeten und dich niederknien. So, darum geht's ihm. Und darum geht's ihm auch bei uns. Er möchte nicht, dass wir Gott anbeten und ihn preisen, sondern er möchte, dass wir ihn preisen. Ob wir das nur namentlich machen oder unbewusst, ist egal. Und das will ich doch nicht. Ich möchte meinen Gott preisen. Und Jesus wusste, wer Gott ist, und er preist ihn dort. Und er ehrt ihn und er sagt, ich preise nur Gott allein. Wer bist denn du? Und das ist doch lächerlich, oder? Aber wir müssen die Gedanken Gottes kennen. Und am besten lernt man die nicht von Menschen, sondern am besten kriegt man Weisheit, indem man einfach nur beim Wort bleibt. Weil das Wort an sich ist tot, auch das, was Menschen schreiben. Auch wenn es gut erklären, sind nur Buchstaben. Aber das Wort, die Bibel mit dem Heiligen Geist, macht es lebendig. Weil wir unseren Lehrer haben, der es uns erklärt. Weil er, so wie Paulus es sagt, die Gottlosen, die lesen die Bibel und interpretieren es nur menschlich. Geistig. Aber wir, geistlich. Weil wir den Geist haben. Wir können tiefer gucken. Wir sehen nicht nur Moral da drin und ein besseres Leben oder ein guter Lebensstil, sondern wir sehen Jesus da drin. Uns verändert. Gottes Wort ist so wichtig. Und dann stehst du da und hast dein Schild. Weil du weißt, an wen du glaubst. Dieser Schild des Glaubens in Epheser. Der die folgenden Pfeiler abwehrt. Wir müssen Zeit verbringen in Gottes Wort, auch wenn wir alles schon gelesen haben. Aber der Herr lacht über ihn, denn er sieht, dass sein Tag kommt. Ist so schön, oder? Wir Menschen, wir regen uns auf und wir kämpfen gegen und Gott sitzt nur da und lacht. Über den größten Feind, den wir haben könnten, sitzt Gott nur da und grinst. Und es ist schön, dass Gott lachen kann, oder? Steht in Gottes Wort. Gott lacht da über ihn. Das kümmert mich doch nicht. Das ist wie im Kindergarten, da versuchen mich die Kinder mal anzugreifen. Vor Spaß. Und ich meine, ich stehe nur da und kann nur lachen dabei. Weil die können mir nicht wirklich wehtun, ne? Und ich stehe da und so, ne? Das ist alles so Gatsch und Spaß, so, aber du kannst nur lachen, ne? Oder meine Kinder, so, wenn die sich aufregen und so hysterisch ohne Grund, ne? Ich weiß auch nicht, was da mir passiert, aber irgendwie bringt es mich zum Lachen, ne? So, auch wenn es fleischlich ist, aber ne? Und Gott, wie viel mehr er? Er sitzt da und er lacht einfach nur über jedes System, egal wie mächtig es ist. Er lacht nur. Über, selbst wenn alle blinden Führer der Welt, was passieren wird in den letzten 7 Jahren, ne? So zusammenkommen und da ist die Hure Babylon so und der Antichrist und der Drache und der religiöse Führer, ne? Der den Heiligen Geist nachspielt. So. Weißt du, selbst da lacht Gott nur drüber. Da, wovor wir Angst haben, das berührt Gott nicht. Er steht da und er sagt, ich sehe deinen Ausgang, ich weiß, wie es ausgeht. Von daher ist es auch so wichtig. Wir brauchen uns nicht zu zürnen und wir brauchen uns nicht verletzen zu lassen oder den falschen Kampf kämpfen, weil wir sind nicht die, die gegen Satan kämpfen. Wir sollen nur widerstehen, sondern wir sollen zu Gott gehen und sagen, du weißt genau, was passiert. Du weißt genau, wer wie sich entscheiden wird. Ich tue meinen Dienst als Evangelist. Ich tue meinen Dienst als Lampe in der Welt. So, ich liebe sogar meine Feinde. Ich segne und ich bitte und ich vertraue dir. So, auch für meine Geschwister und für alles. Weil wir wissen, dass Gott schon den Ausgang kennt. Ich sorge mich nicht um mein Leben, weil du kennst meinen Ausgang schon. Wie schön ist das? Und das ist geistliche Reife, wenn man es auch lebt, wenn es Realität wird. Jetzt geht's wirklich schnell. Die Gottlosen haben das Schwert gezückt und ihre Bogen gespannt. Da ist der Bogen. Ne? Und den Elenden und Armen zu, um den Elenden und Armen zu fehlen. Und die umzubringen, die aufrichtig wandeln. Ja, ihr Schwert wird in ihr eigenes Herz dringen und ihre Bögen, ja, die werden zerbrechen. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als der Überfluss vieler Gottloser. Ne? Könnte aus den Sprüchen sein. So. Das ist ein toller Spruch, mache ich mir vielleicht ein T-Shirt von. Das Wenige, das ein Gerechter hat, ist besser als als der Überfluss vieler Gottloser. Was sagt das aus? Wenn ich in dem bin, was ich habe in Gott, was er mir schenkt, und Zufriedenheit lerne, so, dann bin ich reicher, als wenn ich all die Schätze der Welt hätte. Das bedeutet, mir muss nur noch klar werden, dass ich reich bin und genug habe. Denn die Arme der Gottlosen werden zerbrochen. Aber die Gerechten, ja, die stützt der Herr. Er ist unsere Krücke. Er lässt nicht zu, dass wir umfallen. Der Herr kennt die Tage der Rechtschaffenen. Und ihr Erbe wird ewiglich bestehen. Ne? Alles Wahrheiten, die Aposteln aufgegriffen haben in ihren Lehren. Ne? Und Jesus. Sie sollen nicht zu Schanden werden zur bösen Zeit, sondern genug haben auch in den Tagen der Hungersnot. Aber die Gottlosen werden umkommen und die Feinde des Herrn sind wie die Pracht der Auen. Sie vergehen. Im Rauch vergehen sie. Der Gottlose borgt und zahlt nicht zurück. Der Gerechte aber, der ist barmherzig und er gibt. Was Jesus immer wieder sagt, so ein Geben ist seliger denn Nehmen. Willst du reich werden? Dann gib. Willst du reicher werden? Gib alles. Gib dich. Gib dein ganzes Herz mir. Gib deine ganze Seele mir. Gib all deine Kraft und Möglichkeiten mir. So, all dein Denken und deine Logik und dein sich selbst schützen, gib es mir. All dein Tun und dein Können, deine Gaben und Fähigkeiten, gib es mir. Wer gibt, wird Leben finden. Wer selber stirbt, wer sein Leben gibt, so, der wird Leben empfangen. Wer sein Leben behält, der wird es verlieren. Denn die von ihnen, Vers 22, ist heute ein bisschen länger der Psalm, aber ich will ihn fertig machen. Denn die von ihm Gesegneten werden das Land erben. Aber die von ihm Verfluchten sollen ausgerottet werden. Vom Herrn werden die Schritte des Mannes bestätigt, wenn ihm sein Weg gefällt. Und auch das habe ich erlebt schon. Da war jemand, der war böse zu mir und ich habe gedient mit meinem Herzen. Ich war ein junger Christ, bin in der Gemeinde, habe da geputzt und gemacht und habe mich gefreut an Gott. Ne? So, und diese Person mochte mich nicht. So, warum auch immer. Ich war irgendwie nicht klug genug oder keine Ahnung. So, ne? Und jedenfalls Wolltest du mich raus haben aus der Gemeinde, aus dieser Leitung? So. Und ich habe zu Gott gesagt, okay, da habe ich kann sein, dass ich das gelesen habe. Ich weiß nicht mehr, was ich gelesen habe, aber sowas Ähnliches, auf jeden Fall. Und das ging mir so ins Herz und ich habe gesagt, ja, danke. Du wirst beweisen, wenn ich in deinem Willen stehe. So, du wirst es beweisen. Und er hat es bewiesen. Wunderbar. Ein Sieg nach dem anderen. So. Fällt er, so wird er nicht hingestreckt liegen bleiben. Denn der Herr stützt seine Hand. Ja. Ich liebe das so. Wenn ich nicht laufen kann, dann zieht er mich, steht irgendwo im Psalm, glaube ich. Und wenn ich falle, dann brauche ich nicht liegen bleiben, sondern dann hilft er mir auf. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Er ist alle Zeit barmherzig und leiht gerne, und sein Same wird zum Segen. Weiche vom Bösen und tue Gutes, so wirst du ewiglich bleiben. Denn der Herr hat das Recht lieb und verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt, aber der Same der Gottlosen, der wird ausgerottet. So eine Sicherheit hier drinnen. Und so eine Last, die gehen kann von einem. Der Herr hat das Recht lieb, er verlässt seine Getreuen nicht. Sie werden ewiglich bewahrt. Ich muss nur vom Bösen weichen und das Gute tun. Und ich kann das Gute nur tun, wenn ich das Gute suche. Ich kann nur Licht sein, wenn ich, wenn ich mich nicht verstecke. Meine Augen sollen die Dunkelheit nicht betrachten, sondern das Licht. Und die Dunkelheit wird weichen. Und alles das, was man nicht weiß, das gibt Gott ein, weil er uns schon alles gegeben hat, ne, von diesen Geistlichen. So. Ich brauche nur auf Gott schauen. Ist doch schön, oder? So. Ich brauche nur auf Gott schauen. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Nee. Vers 29. Die Gerechten werden das Land erben und für immer darin wohnen. Der Mund des Gerechten verkündigt Weisheit. Und seine Zunge redet Recht. Und das möchte ich auch. Wenn ich was sage, dann soll es was Gutes sein, was zur Erbauung dient, was Menschen zu Jesus bringt, was Weises. Das Gesetz seines Gottes ist in seinem Herzen. Und seine Schritte wanken nicht. So wie David immer sagt, so, und ich forsche durch dein Wort, ich denke über deine Gesetze nach, ich sinne darüber nach, warum du das schreibst. Ne? So, und das lässt mich stark sein und es lässt mich wachsen. Der Gottlose lauert auf den Gerechten und sucht ihn zu töten. Aber der Herr, der wird ihn nicht seiner Hand überlassen und ihn nicht verurteilen, wenn er gerichtet wird. Harre du nur auf den Herrn und bewahre seinen Weg. So wird er dich erhöhen, dass du das Land erbst. Wenn die Gottlosen ausgerottet werden, wirst du es sehen. Du siehst es nicht, du wirst es dann sehen. Ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig, und er breitete sich aus wie ein grünen, tief wurzelnder Baum. Aber als man wieder vorbeiging, oh, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch, tja, er war nicht mehr zu finden. Und auch das muss mir klar sein, wenn ich durch meinen Alltag gehe, mit meinen Problemen, die da alle auf einen zusteuern, ne, all die Sorgen, die man vielleicht hat, so, all die Gedanken, all diese Riesen, die da feststehen, ne, so verwurzelt, dass man denkt, die bleiben da, keiner haut das um. Ne. So, und wie soll ich dagegen ankommen? So, das muss uns klar sein, dass Gott alles nur zu einer bestimmten Zeit schickt, um es dann wieder wegzunehmen. All das ist bemessen und kontrolliert. So, auf Jesus kam alles, die ganze Versuchung, auf uns. Gott weiß, wie viel wir tragen können. Gott weiß, bis wohin wir noch stehen können. So, und mehr lässt er nicht zu, verspricht uns Jakobus. Und das muss uns klar sein. Nichts wird zu groß sein für uns. Wir müssen Gott vertrauen. Und ich falle oft, das stimmt. Und ich sündige oft, das stimmt. Ne, und gebe der Versuchung nach, aber das liegt nicht an Gott oder an der Versuchung, dass er zu groß wäre. Nee, das liegt an mir, dass ich nicht tue, nicht vertraue. nicht Gottes Größe sehen in dem Moment. Aber wer das tut, ist doch schön. Oder guck mal, all die Male, wo du geweint hast, wo du Sorgen gemacht hast in deinem Leben. Das war bei mir öfters. Dich gegrämt hast. Kennt ihr diese Gedanken? Oh, ich habe keine Lust mehr, ich will sterben am liebsten. So, und ich halte es nicht mehr aus. Ne? So, das hatte ich schon öfters. Wo du dich grämst und dich quälst und du siehst einfach na, nur so einen Baum mit tiefen Wurzeln. Ne? Und du denkst, der wird immer größer und stärker. So. Und jetzt guck dir mal, wo ist er denn, der Baum? Ne? Puff, weg. So. Und das muss uns klar sein, selbst in den schlimmsten Situationen können wir uns freuen und in Frieden da durchgehen, weil wir wissen, so, dass es nicht lange Bestand hat. Daran müssen wir dann denken. Und das müssen wir manchmal auch laut sagen. Laut sagen hilft. So, aussprechen. Nicht, weil Gottes Wort oder die Wahrheit irgendwie eine magische Formel wäre, sondern weil du es selbst hörst. Das ist wie in einer Gemeinde oder zu Hause, wenn du nur in dir drinne betest, das ist gut. Aber wer laut betet, hört sich selbst. Der hört in dem Moment, was sein Herz sagt. Wie sein Herz Gott anbetet, diesen inneren Menschen. So, von daher, ich kann jeden nur ermutigen, so ein zwing dich dazu, laut zu beten, wenn du nur in der Gemeinde bist. Das Wort ist nicht ein Segen für mich, sondern für dich. Und dann für alle anderen, die das hören. Weil oft der Geist redet, wenn wir beten. So wie der Geist hier in Davids Gebet redet. Und mich erbaut. Zumindest. Ich hoffe euch auch. Okay, kommen wir zum Schluss. Wo waren wir denn? Was? Gut. Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen. Denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Anstatt auf den Schuldigen zu gucken, auf den Übeltäter, auf das Schlimme und Böse und das, was falsch läuft in der Welt, soll ich lieber auf das Gute gucken. Und was ist denn, wer ist denn dieser Unschuldige, dieser Aufrichtige? Wissen wir alle, oder? Ja. Johannes der Täufer. Nein, Jesus, ne? Achte lieber auf Jesus. Sondern achte auf den, der unschuldig ist. Der nichts verbrochen hat und trotzdem bezahlt hat, unsere Schuld trägt. Achte auf den, der aufrichtigen Herzens ist, der alles getan hat aus Liebe, der allen will, dass keiner verloren geht, sondern jeder den Weg zu Gott zurückfindet. Achte auf Jesus, Liebe. Achte auf das Licht, auf das Wort, auf die Wahrheit, auf das Leben, auf den Weg, auf das Lamm, auf den König und den Herrn der Herrscher. Dann siehst du Macht und Liebe und Gnade und Güte und Stärke und Autorität, alles in einem. Achte auf den Unschuldigen und sieh auf den Aufrichtigen, denn für den Mann des Friedens gibt es eine Zukunft. Glückselig die Friedensstifter. Ne? Die Übertreter jedoch werden allesamt vertilgt. Ja, und die Zukunft der Gottlosen wird abgeschnitten. Schnipp und weg. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Nicht mit Macht und Kraft, sondern mit meinem Geist. Wie ging der Vers? Habe ich vergessen. Inge? Nicht mit Macht und Macht und Herr. Genau, nicht durch Macht und Herr, sondern durch meinen Geist. Ja. Also nicht durch meine Möglichkeiten oder irgendwas um mich drumherum, sondern nur allein durch das Vertrauen auf Gott und die Bereitschaft, ihn auch machen zu lassen. Die Rettung des Gerechten. Und wer ist gerecht? Der da auf den Gerechten guckt und den annimmt. Ne? Auf Jesus. Die Rettung der Gerechten kommt von dem Herrn. Er ist ihre Zuflucht. Er gibt mir Schutz und Geborgenheit, selbst in den schlimmsten Anfechtungen. Ich kann sofort Zuflucht. Sobald ich Angst kriege, kann ich dahin rennen. Wie ein Hase, der an seinem Bau verschwindet. Weg ist er. Oder diese Erdmännchen, die rausgucken in die Welt. So große Augen machen und alles erforschen und erkunden wollen. Aber kaum ist was da, was ihnen Furcht macht, sind sie weg. Und so ist es doch. Wir sind Lämmer. Wir sind Schafe. Wir sind wehrlose, ängstliche Objekte. Und das ist doch das Schöne. Wir haben doch einen Hirten bekommen. Wir sind ja nicht allein gelassen. Und wenn wir Angst haben, warum auch immer, wir haben eine Zuflucht. Wir können sofort hin und wissen, ach, da ist mein Herr. Der hat ein Stecken, der hat einen Stab, der weiß, was zu tun ist. Ich muss nicht kämpfen. Er ist ihre Zuflucht zur Zeit der Drangsal. Der Herr wird ihnen beistehen und sie erretten. Ich bin bei euch all eure Tage. Hat Jesus versprochen. Jesus steht uns bei. Wir sind schon gerecht. Aber wir müssen mit ihm gehen und kämpfen. Wir müssen annehmen und leben. Und uns nicht davor verstecken. Der Herr wird beistehen und sie erretten. Er wird sie erretten von den Gottlosen. Und er wird ihnen helfen. Denn, warum? Weil sie so fromm sind und so toll und so klasse. Alles wissen aus der Bibel? Nee. Denn sie bergen sich bei ihm. Das ganze Geheimnis Gottes. Ne? Also nicht das Geheimnis Gottes, aber das ganze Geheimnis der Nachfolge. Ne? Folge ich ihm oder möchte ich, dass er mir folgt? Berge ich mich bei ihm? Vertraue ich, dass er wirklich alles in seiner Hand hat und ich mich nicht sorgen muss? Halte ich ihn für so groß und für so mächtig und für so weise, dass ich ihn entscheiden lasse und auch warte als Herrn, dass er redet zu mir. Oder entscheide ich selbst. Ist weise, was David hier schreibt. Ist nicht einfach irgendwas dahingedichtet, so wie ich jetzt, wo ich noch überhaupt nicht weiß, so richtig, wie ich das anwenden kann in allen Bereichen meines Lebens, ne? Wo ich noch kämpfe und lerne, so im Falle. Aber das da schreibt jemand, der hatte keinen Pastor oder irgendwie so eine Bibel, wo er nachlesen konnte. Ne? Oder die Apostel, die ihm alles erklärt haben. Ne? Das war seine Stärke. Ist mit Gott zusammen unterwegs gewesen. Er hat vertraut, dass er Gott ist. Er hat ihn gesucht und er hat gewartet. Er hat es geliebt, darüber nachzudenken, wie Gottes Herz ist und seine Gedanken. Und er war bereit, sich verändern zu lassen und so zu denken wie Gott. Das ist ein Mann, der sich verliebt hat in seinen Schöpfer. Und guck, wie gesegnet er war und gesegnet ist noch. Und guck, sein Same ist zum Segen aller geworden, ne, wie wir es vorhin gelesen haben. Weil er Gott vertraut hat. Ist Jesus gekommen. Ne? Sein Enkel. Ur und was weiß ich, Enkel. Und durch seinen Same ist auch uns Segen zuteil. Frieden mit Gott. Sogar Frieden in uns mit unseren Feinden. Sogar Frieden mit Drangsal. Ne? Wir können frei sein. Denn zur Freiheit sind wir berufen. Und die Freiheit kommt nur durch Hingabe. Und eine Entscheidung, die auch zur Tat wird. Herr, und das bitten wir. Wir wollen den ganzen Weg gehen zu dir. Und wir wollen alles erleben, was du zu geben hast. Wir wollen dir dienen. Zufrieden sein. Ja, auch mit unserem Dienst zufrieden sein. Und mit der Frucht, die wir dort sehen. Oder auch nicht. Ja. Wir wollen einfach nur wissen, dass du vorangehst, dass wir in deinem Willen stehen und sicher sind. Ich will dich hören. Ich will dich besser kennenlernen. Ich will dir mehr Platz einräumen in mein Leben. Am liebsten würde ich sofort alles hinlegen, aber das schaffe ich nicht. Ich danke, dass du das auch nicht verlangst, weil es unmöglich wäre. Ich denke, dass du mehr und mehr Platz einnimmst. Und Stück für Stück rausräumst und veränderst. Ja, du weißt, was uns quält, du weißt, was uns krank macht, du weißt, was die Liebe hindert, du weißt, was den Geist hindert, zu wirken und zu reden. Und ich danke, dass du uns nicht in unsere Blinde lässt, sondern dass du uns sehend machst immer mehr. Das erklärst immer wieder, bis wir es verstanden haben. Und dann treu bist und gnädig, bis wir es geschafft haben, dich zu leben, zu siegen, zu überwinden. Und ich danke für deine Geduld. Du bist treu, immer. Und ich will nur dich anbeten, dich preisen. Alles, was ich tue, soll zu deiner Ehre sein. Und ich bitte dich, schweig nie. Und ich bitte dich auch zu uns hier, als Gemeinde, als Leib, dass du redest, uns verbindest und segnest und wachsen lässt. Ja, du uns Weisheit gibst, so, die wir brauchen, und Mut. So, wir wollen dir Frucht bringen. Ja, und nicht nur für uns, sondern um zu segnen, ja, um zu geben. Und, ja, wenn du das willst, dann ja, nimm uns her und benutze uns. So. Ja, ich danke für den Abend. Und falls du noch was zu sagen hast, jetzt durch deine Brüder und Schwestern hier im Raum, dann ja, bitte ich, dass du die Zeit jetzt noch nimmst, die wir haben, in der Andacht zu uns reden, um was zu geben. Ich bitte dich, dass wirklich ja, ohne dein Geist ist alles so sinnlos. Ja. Bitte sei hier lebendig. Und ich denke, dass du das auch bist. So ist es. Amen.